Einen wunderschönen Nachmittag. Schön, dass du hier bist. Schön, dass wir gemeinsam heute Gottesdienst feiern können. Und schön, dass wir auch gemeinsam bei diesen Themenreihe weitermachen können, die uns seit dem Anfang des Jahres beschäftigt. Glaube ist ein wichtiger Thema für uns gerade als Gemeinde, weil du hast mitbekommen, wir haben insgesamt einiges vor und wo wir glauben, wir können wahrscheinlich nicht weiterkommen, ohne Glaubensschritte mit Gott zu machen. Aber das ist immer ein wichtiges Thema im Leben von vielen Christen. Das ist eigentlich das wichtigste Thema, wenn du anfängst, Christ zu sein, weil du kannst nur diese Beziehung zu Gott aus Glauben haben. Glaube ist ein Thema, was Christsein die ganze Zeit beschäftigt. Und heute komme ich zu dem, ich denke, vierte Einheit dieser Reihe, wie wir angefangen haben, näher anzugehen durch das Leben von einem sogenannten Glaubensheld in der Bibel. Sein Name ist Abraham. Und wir kommen an eine Station unserer Reise heute, wo es um Abkürzungen geht. Und das Thema ist Vorsicht, Abkürzungen. Die unter uns, die schon mal länger mit Gott unterwegs gewesen sind, ihr habt vielleicht gemerkt, Gott macht nicht immer Sachen so, wie man es möchte, wann man es möchte, auf die Art und Weise, wie man es gern hat. Eigentlich ist, je mehr ich mit ihm bin, desto mehr habe ich das Gefühl, ich kann ihn nicht kontrollieren. Ich kann nicht davon ausgehen, dass die nächste Gebet, die ich spreche, so landen wird, wie ich es erwarte. Wenn ich tiefer in der Bibel schaue, es heißt von ihm, er ist der, der entscheidet über Zeiten und Gelegenheit. Und er macht alles richtig zu seiner Zeit. Nun, es ist kein großes Problem zu warten, wenn man sowieso nichts vorhat. Wenn man Pläne hat, wenn man Träume hat, wenn man Ziele hat, ist es nicht immer einfach zu warten. Und wir leben nicht in einer Welt, wo es einfach ist zu leben, ohne irgendein Ziel zu haben. Sprich, warten ist für uns eine ganz andere Herausforderung. Es gibt Teile in unserer Welt, wo das Lebensmotto heißt Hakuna Matata. Das bedeutet, ob du wartest oder nicht wartest, es macht keinen großen Unterschied. Du hast eh nichts sonst zu tun. So denkt man darüber. Aber das ist nicht immer dasselbe hier. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele Fragen. Weil während du die Entscheidung triffst zu warten auf die richtige Gelegenheit, das macht nicht die ganze Welt um dich herum. Die warten nicht so, wie du meinst zu warten. Und dann kann ich mir vorstellen, dass du dir die Frage stellst. Wieso soll ich mir diese ganze Bürokratie hingehen und ein Studium machen, wenn es so leichter wäre, das Geld anders, schneller, besser hinzubekommen? Wieso sollte ich mir die Mühe machen, zu warten, dass dieser Mr. oder Mrs. Perfect den Schritt zu mir macht, wenn ich schon weiß, wie ich so tricksen könnte, dass es schneller gehen würde. Ich meine, ich kann ihm auch zu seinem Glück helfen. Wieso soll ich warten? Nun, wer mit Glauben unterwegs sein möchte, wird verstehen, Abkürzungen sind nicht immer das, was Gott vorsieht für uns. Und wieso das so ist, wird das Thema unserer Predigt sein. Erlaub mir da ein Gebet zu sprechen und wir starten. Vater, sei du hier. Vater, öffne unsere Ohren, unsere Augen, dass wir vielleicht heute verstehen können, das, was wir nie vorher verstanden haben. Die unter uns, die überhaupt zum ersten Mal von dir hören. Vater, hilfe, dass das, was gesagt wird, so wird, dass es etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Und Vater, während wir heute hören, sprich du in unser Leben hinein, dass wir immer stärker merken, was ist das, was das Gesagte mit meinem Leben zu tun hat. Ich will mit euch lesen in Genesis 16, Vers 1 bis 6. Ihr findet die Texte hinter mir. Ich lese aus meiner Bibel vor. Und es ist die Geschichte des Abraham, die weitergeht. Es steht hier, und Sarai, Abrahams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Sieh, der Herr hat mich verschlossen, so dass ich nicht gebären kann. So geh zu meiner Magd, vielleicht bekomme ich durch sie einen Sohn. Und Abraham hörte auf Sarai. Da nahm Sarai Abrahams Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, die Ägypterin Hagar, ihre Magd, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging zu Hagar, und sie wurde schwanger. Und sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Sarai aber sprach zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gelegt. Und kaum hat sie gesehen, dass sie schwanger ist, da bin ich gering in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und Abraham sprach zu Sarai: Sieh, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie ihr entfloh. Ich werde mich auf 3 Fragen konzentrieren über diese ganzen Predigt. Und es sind meiner Meinung nach die 3 Kernfragen in diesen Texten. Diesen Text hilft uns zu verstehen, wieso soll ich überhaupt warten, statt die Abkürzung schnell zu nehmen. Die 2. Frage, die diesen Text mit uns beantworten wird, wird sein: Wie warte ich genau? Was hilft mir zu warten? Die 3. Frage wird sein: Was ist, wenn ich schon mitten in einer Abkürzung stehe? Ich weiß, was ich tun sollte, aber wenn ich schon die Abkürzung genommen habe, wie kriege ich das noch hin? Und wir fangen mit der 1. Frage an: Wieso soll ich überhaupt warten? Nun, vielleicht müssen wir uns erinnern, was dann hier passiert. Marie hat vor 2 Wochen gepredigt und sie hat über die Stelle gepredigt, wo Abraham, unseren Held, kämpft mit Gott gerade um die Frage nach dem Kind. Er sagt zu Gott: Du versprichst mir so viel, aber ich habe noch kein Kind. Wie wird das möglich sein? Und Gott sagt zu Abraham: Ich werde aus dir ein großes Volk machen. Du wirst Kinder haben und es wird so groß sein und es werden Nationen sein aus dir. Und das ist der Startpunkt, die Geschichte direkt vor diesem Geschichte. Und man stellt sich die Frage: Wieso klingt es aber so komisch hier, als hätte Abraham nie was von Gott gehört? Er würde ein Kind bekommen. Wir dürfen in dieser Zeit nicht den damaligen Kontext vergessen. Im Altorient, du weißt ungefähr, wie viele Kinder du hast. Wie viele, vor allem männliche Kinder, du hast. Das definierte deine Identität, das entschied über deine Zukunft. Und bei Abraham ist noch eine ganz besondere Situation. Sein Name bedeutet erhabener Vater, großartiger Vater. Er ist in einer Gesellschaft, wo der Druck, Kinder zu haben, so stark ist und sein Lebensprogramm, wenn du willst, sein Namen, sagt von ihm, er ist ein großartiger Vater. Nun, die Frage von allen anderen um ihn herum ist: Wo sind denn deine Kinder? Er weiß in seinem Herz, Gott hat gesagt, er soll ein Kind und er wird mehrere Kinder haben und Völker haben, aber niemand sieht es. Und unser Text sagt, sie waren schon 10 Jahre in dem Land, wo sie ankommen sollten und nichts ist passiert. Und dann entscheidet Sarai, die Sache in die Hand zu nehmen. Sarai kommt und sie sagt, das ist eine Frau. Sie sagt: Abraham, es geht nicht weiter so. Wir kriegen ein Kind und wir kriegen ein Kind durch Hagar, meine Magd. Nun, der Punkt hier ist, dass du musst verstehen, damals war das erlaubt. Es gab sogar Gesetze, die sowas reguliert haben. Wenn jemand nicht ein Kind haben kann, dann kann eine Dienerin das Kind für die Familie bekommen und das würde die Familie sozusagen gehören. Das ist die Urform des, wie nennt man das, Leihmutter? Das ist die Urform von denen. Das heißt, das, was sie tut für sie, ist etwas, was total richtig ist. Sie fängt an zu sagen: Wir brauchen dann unsere Magd. Das Interessante in dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, Sarai kommt und argumentiert und du hörst einfach nicht Abraham reden. Er tut einfach, was sie sagt am Ende. Und vielleicht stellst du dir die Frage: Hey, wieso sagt hier nicht Abraham, Gott hat gesagt, oder argumentiert dann zurück? Wenn du diese Frage stellst, dann ist sie wahrscheinlich sehr hoch, dass du in keine Ehe steckst und dass du nicht Ehedynamik verstehst. Und dass du dir einfach nicht vorstellen kannst, wie es bei Abraham vielleicht war. Jeden Morgen, als Sarai aufsteht und sagt: Das Leben ist gut, die Sonne scheint, aber es gibt kein Kind. Und jeden Mittag, wenn er zurückkommt und sagt, mein Leben wäre viel besser, wenn es noch Kinder hier hätte. Und jeden Abend, wenn Abraham sich annähern will und sie meint, ja, aber ich weiß nicht, wozu es bringt überhaupt, wenn wir keine Kinder haben. Und Tag für Tag. Und dann verstehst du, dass Abraham irgendwann, ohne was zu sagen, folgt, was sie sagt. Vielleicht verstehst du, was ich meine. Das Problem war nicht, dass sie ein Kind durch den Markt geben wollte, war das war im Kontext damals okay. Aber das Problem ist, wie sie diese Frau behandelt haben. Und ich denke, das ist vielleicht das Erste, wieso es sich lohnt, auf Gott zu warten. Es lohnt sich, auf Gott zu warten, weil es gibt eine Gefahr hinter unserem Streben nach Segen. Wir können nämlich von dem Streben nach Segen besessen werden. Lies nochmal die Stellen mit mir, wo Sarai mit Abraham über Hagar spricht. An keiner dieser Stelle spricht sie von dieser Frau durch ihren Namen. Jedes Mal, wenn Sarai über diese Frau spricht, sie ist ein Instrument, meine Magd. Mach das mit meiner Magd. Ich gebe sie dir zur Frau. Mach das mit meiner Magd. Das fällt sehr stark auf. Es fällt auf, dass Abraham, das ist die weitere Stelle, dieser Magd bleibt nicht eine Sklavin. Sie wird irgendwie die Frau, die Ehefrau von Abraham. Aber später, wenn Sorgen kommen und Probleme kommen, Abraham selber antwortet, es ist deine Magd. Er sagt nicht, das ist meine Ehefrau. Es ist deine Magd, mach aus ihr, was du willst. Sie war ein Instrument für sie. Viel stärker, die unter euch, die vielleicht mehr in der Bibel liest, ihr wisst, wenn Leute heiraten in der Bibel und Intimität haben, ein der Begriffe in der Bibel ist immer, sie lernten sich kennen, weil die Bibel bezeichnet diese Intimität als eine Beziehung. Aber hier und hier in dieser Geschichte, es heißt nicht, dass Abraham lernte Hagar kennen. Es heißt wortwörtlich, er ging in ihr hinein. Es war sowas wie einfach ein Deal, etwas, was er gemacht hat, ohne zu viel Bindung, ohne zu viel persönliche Begegnung da zu haben, eine Frau, um einfach ein Kind durch ihr zu bekommen. Weißt du, es gibt eine Gefahr, von seinem Segen besessen zu sein, das Gefühl zu haben, ich muss es unbedingt haben. Und ich kann nicht warten. Es kann sein, dass wir Menschen verletzen und denken dabei eigentlich in unser Recht zu sein. Es ist sehr einfach, die Grenzen von anderen zu überschreiten, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen es unbedingt und wir können nicht warten. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Telefonat mit einer jungen Frau, die war in einer Beziehung mit jemand und die Beziehung hat nicht lange gedauert, weil nach 3 Monaten sagte sie zu ihm, sie haben sich nie gesehen und sie sagte zu ihm, hey, ich habe das Gefühl, wir müssen an dem Zeitplan etwas machen, damit wir uns überhaupt sehen. Ich meine, wir haben ja Beziehungen, eine Beziehung, um zusammen mal manchmal zu sein. Und er hat ihr gesagt, du wusstest von Anfang an, dass es mir um meine Arbeit geht. Und wenn du dazwischen kommst, dann gibt es keine Zukunft zwischen du und ich. Und ich gehe weiter. Und er ging auch weiter. Und nach 2 Tagen war er wieder fit und er war wieder auf seinem Zimmer und er war wieder auf die Arbeit. Und sie hat keine 2 Tage gebraucht. Sie hat keine Wochen gebraucht. Sie hat keinen Monat gebraucht bis heute. Ist sie noch tief erschüttert von dem, was da passiert ist. Irgendwie mein Puppel wird immer kleiner. Aber das ist die Realität. Wenn wir von Segen besessen sind, dann können wir Leute verletzen. Es ist bemerkenswert zu sehen, wie Geschwister, die immer gut mit denen, einigermaßen gut miteinander gingen, wie sie sich verändern, sobald die Erbe an Sicht kommt und alle wollen die Erbe. Und du hast Geschichten, von denen die du niemals für möglich hätten halten können. Was passiert da? Wir segnen einen Segen. Wir sind besessen und wir können nicht weggehen. Wieso sollen wir warten auf Gottes Timing? Weil Gott will uns manchmal davon beschützen, anderen zu zerstören. weil es uns so stark um den Segen geht. Gott will uns vielleicht beschützen, uns selbst zu zerstören, wenn es um den Segen geht. Wisst ihr, die Tragödie in dieser Geschichte ist, dass Gottes Verheißung an Abraham war, dass durch ihn werden Völker gesegnet werden. Und jetzt ist sein Haus ein Haus, wo eine hilflose Frau, fremde Frau, misshandelt wird. Weil den Segen zu haben, hat sie so stark besessen. Sag mal den Nachbarn, Abkürzung, Vorsicht. Sag den Nachbarn, Vorsicht, Abkürzung. Wisst ihr, in diesem Gefahr versteckt sich noch eine andere Gefahr. Wenn wir von Segen besessen sind, es ist nicht nur so, dass wir verletzen, sondern wir können auch sehr einfach von anderen manipuliert werden. Da muss ich mal an der Geschichte eine Freundin von mir, es ist da vor 8 Jahren passiert, eine Studentin, und ihr Segen, das, worum es ihr ging, war zu heiraten. Und es schien nicht, dass würde das passieren. Und dann war sie irgendwann in einem Gottesdienst. Und dann gab es einen sehr inspirierten Pastor, der gekommen ist. Und nach der Predigt hat er gesagt, alle, die einen besonderen Segen haben wollen, er hat ein spezielles Gebet für sie. Und alle, die zu diesem Gebet kommen werden und ihre Bankkonto leer machen, sie bekommen den Segen garantiert innerhalb der 3 Monate, die folgen. Diese junge Mädchen war eine Studentin, also aus Kamerun. Und jetzt musst du wissen, wir müssen jedes zweites Jahr das Visum verlängern. Und eine Bedingung oft ist, eine Kaution zu zeigen, ein Betrag von 7.400, damals zu meiner Zeit, was sagt, dass du für das ganze Jahr für dich sorgen kannst. Und sie hatten den ganzen Sommer 2 Jahre lang gejobbt, um so viel sparen zu können. Und sie hatten einen Termin 2 Wochen später bei dem Ausländerbehörde, um ihren Aufenthalt zu bekommen. Aber sie hat sich gesagt, ich könnte gehen, und wenn es nicht klappt, sie geben mir 6 Monate Duldung, oder in dieser Zeit treffe ich doch meinen Mann. Und dann können wir das zusammen meistern. Und sie macht ihr Konto leer und sie gibt es dem Typ. Nach 3 Wochen, kein Mann. Kein Essen-Einladung, kein Pock auf Facebook, gar nichts. Die 2 Monate geschehen, es passiert nicht, die wird schon nervös. Sie geht zum Ausländerbehörde, sie bekommt eine Duldung für 6 Monate. Und innerhalb von 6 Monaten muss sie das Geld bekommen, was sie 2 Jahre lang gespart haben. Dann wird es eng. Sie verlangt besonderen Gebet von dem Typ. Nach 6 Monaten, es kommt niemand. Dann muss sie eine Zeit lang untertauchen in einem anderen europäischen Land, um nicht zurück nach Afrika zurückgewiesen zu werden. Untertauchen, so lange schwarz arbeiten, dass sie zurückkommen kann, um den Beweis zu erwarten, dass sie das Geld hat. Das macht sie 1 Jahr lang. Lustig ist, dass in diesem Jahr, wo sie irgendwo untertaucht ist und schwarz gearbeitet hat, haben Freunde geheiratet. Freundinnen haben die richtigen Leute gefunden. Sie bekommt Einladungen. Und bei ihr ist nichts passiert. Man stellt sich die Frage, was ist denn hier los? Nun, den Segen war so wichtig und das Streben war so wichtig, dass sie anfällig wurde für so einen Typ. Und ja, es klingt so nach Geschichten, die vielleicht mal nur in Afrika geschehen, aber was ist mit Nivea? Ich finde Nivea großartig. Jede Woche hat Nivea eine neue Formel, um meine Falten zu bekämpfen. Jede neue Woche. Und die bessere, die nächste ist immer besser als die vorher. Und ich habe immer das Gefühl, ich kriege es noch besser hin. Sie sagen, 11 Minuten verliebt sich ein Single. Jede 11 Minuten. Die sagen mir aber nicht, was passiert aus allen verliebten Leuten. Elite. Partner mit Niveau heißt es, ne? Die machen das und niemand sagt, was es mir kosten wird. Und irgendwie, wenn ich strebe nach etwas, renne ich danach. Und das Erste ist, Gott will mich davon beschützen. Also, sag nochmal den Nachbarn, Vorsicht, Abkürzung. Das Zweite, was uns diesem Text zeigt, wieso wir warten sollten, ist, wir sollten warten, weil wir können nicht immer die Auswirkungen kontrollieren. Wir können nicht immer die Auswirkungen unserer Entscheidung kontrollieren. Das Interessante beim Abkürzen ist, wir haben immer das Gefühl, wir haben es in der Hand. Sarai hatte die Lösung. Sie wusste, wenn ich das mit meiner Magd mache, es wird total funktionieren. Und auf Gott zu warten, ist viel zu lang, viel zu unrealistisch, das kriege ich nicht hin. Nur sie hat nicht mit den Auswirkungen gerechnet und sie hat nicht gewusst, was es bedeuten kann. Und hier steht, Sarah sprach und sie kommt zu Abraham, nachdem die Hagar sich anders mit ihr verhält. Sie sagt, das Unrecht, das mir geschieht, komm auf dich. Sie sagt zu ihm, hey, ich selbst habe meine Magd zu dir gebracht und jetzt habe ich Probleme, du bist schuld dran. Es klingt in dieser Geschichte, als hätte Abraham ihr gefragt, hey, hilf mir dabei. Und sie war das Opfer da drin. Und du fragst dir die Frage, hey, wieso verteilt sie sich nicht Abraham? Und ich komme wieder zurück. Ehedynamik. Du kannst es nicht verstehen. Abraham ist eigentlich, er hat lange genug gelebt, um zu wissen, es gibt Diskussionen, sie werden nicht gewinnen, immer. Und er steht da und er lässt es zu. Das Interessante ist nur hier, wenn das Ganze passiert, dann verlieren sie alles. Abraham verliert einen Sohn. Die Beziehung zwischen Abraham und Sarai steckt in einer Krise. Die Magd, die zu Hause war, ist weg und ganz allein. Und eigentlich, das war Sarai Hoffnung, anerkannt zu werden. Und sie verliert alles. Wieso sollst du warten? Du kannst nicht die Auswirkungen wirklich kontrollieren. Ein gutes Beispiel davon ist ein König in der Bibel. Sein Name war Salomo. Und er war der weiseste Mann, sagt die Bibel, auf Erde. Und es gab, als er König wurde, Gott hat ein Gebot gemacht. Gott sagte, hey, als Könige sollt ihr nicht so viele Frauen haben. Es ist nicht gesund. Salomo war der Meinung, man soll klug heiraten. Und seine Idee war, wenn ich heirate mit einer Prinzessin aus einem Feindesland, dann haben wir keinen Krieg mehr zusammen und so schaffe ich mir Friede. Ich schaffe mir Bündnisse durch Ehen. Und er hat sich 700 Bündnisse geschaffen. 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen. Und er wusste, es hatte insgesamt 1000, und er wusste, damit geht es mir gut. Nun, was Salomo eigentlich gedacht hat, war cool. Er hatte keine externen Konflikte mit den Leuten. Aber er hatte wohl interne Konflikte. Und gegen das Ende seines Reichs ist das Reich zusammengebrochen aus internen Konflikten. Das hat er nicht vorher gesehen. Und deswegen am Ende seines Lebens im Buch der Sprüche, denke ich, kann er sowas schreiben. Er sagt, da ist ein Weg, der einem gerade erscheint. Aber am Ende sind es Wege des Todes. Es sieht gut aus für dich, es sieht gut aus für mich, aber du weißt nicht, was die Auswirkung sein wird. Er sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn, dann wird er deinen Pfad gerade machen. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Fürchte den Herrn und meide das Böse, weil er das verstanden hat. Und das ist das, was ich dir sagen will. Bitte, bitte, keine Abkürzung, weil du das nicht kontrollieren kannst. Die Frage, die du mir aber stellen kannst, ist, okay, wie halte ich durch? Wie mache ich so, dass ich nicht in diesen Situationen lande? Nun, Abraham gibt uns auch die Antwort schon auf Vers 2. Ich weiß nicht, ob du liest, was da steht. Es steht, als Sarai kam und erzählte das Ganze, es steht hier, Abraham hörte auf die Stimme Sarai. Nun, es ist eine sehr interessante Sache, die da steht, weil in der ganzen Bibel davor kommt diese Formulierung nur genau einmal vor. Genau einmal. Und es kommt in einer Geschichte ganz am Anfang der Bibel. Komm, den Spruch. Ganz am Anfang, das ist der Punkt 2. Richtig. Ganz am Anfang der Bibel in der Geschichte von Adam und Eva. Das ist die Geschichte, die viele von uns kennen. Wo Adam bekommt von Gott die Anweisung, das Frucht nicht zu essen, und dann essen sie da. Und wenn Gott fragt, was war das Problem? Die Frau, die du mir gegeben hast, das ist das Problem gewesen. Und dann kommt Gott und spricht mit Adam. Und Gott sagt Folgendes zu Adam. Das ist die nächste Folie. Er sagt zu Adam, also zu Menschen, das steht für Adam, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und vom Baum gegessen hast. Genau da kommt diese Formulierung nochmal vor. Und die Frage, die man sich stellt, als Leute, die die Bibel betrachten, ist, was bedeutet das? Gott sagt, das Problem ist, ich habe dir was gesagt und du hast auf die falsche Stimme gehört. Nicht, weil es deine Frau ist, sondern du hättest einfach auf meine Stimme hören können müssen die ganze Zeit. Und das ist das Zweite. Wie bleibe ich auf dem Warten auf Gott? Indem ich stets auf die richtige Stimme höre. Menschen sprechen, Situationen sprechen. Du siehst jemanden vorbeifahren im Ferrari, er sagt dir gar nichts, aber irgendwann kommen Gedanken und Worte in deinen Kopf und du hast das Gefühl, dein Leben ist gar nichts mehr. Du hast von irgendwer, der irgendwas bekommt, und du hast das Gefühl, du bist total angesprochen und es ist nicht mal dein Leben, weil Situationen zu uns sprechen. Wir wissen, Kinder in der Regel, werden zu dem, was man denen sagt. Sagt dein Kind die ganze Zeit, er ist dumm, irgendwann glaubt er das. Weil Worte, die wir haben, haben Macht. Worte, die wir hören, haben Macht. Und wir werden letztendlich zu den Worten, die wir in unseren Herzen verinnerlichen. Wenn Abraham die ganze Zeit hört, morgens, mittags und abends, immer wieder dasselbe, dann ist sein Weg programmiert. Was machst du stattdessen? Dann sollst du von Gott hören. Dann sollst du Gottes Wort hören. Das ist doch der Grund, wieso die Bibel uns immer wieder ermutigt. Lese sie. Wenn du nicht lesen kannst, weil es zu klein ist, es gibt Hörmaterial. Hör es nach. Immer wieder, jeden Tag. Lerne es auswendig. Meditiere darüber. Lass es die Worte sein, die du immer wieder hast in dir, von dem du dich ernährst. Wenn es nicht so ist, dann werden deine Gedanken in anderen Richtungen irgendwann gehen. Und es wird schwer sein zu warten, weil die Abkürzungen haben immer die besten Argumente. Hör auf Gott, bitte. Und wenn du auf Gott hörst, hör nicht nur die Worte, sondern sprich sie aus. Weißt du, in dieser Geschichte, was mich so beeindruckt, ich habe gezählt. In der ganzen Geschichte spricht Sarai 45 Worte aus. Abraham spricht 5 Worte aus. Es gibt einen ganz klaren Faktor. Also, wer was tut, wer was sagt und wer am Ende gewinnt. Ich meine, das ist eine Tugend von Männern, immer schweigen zu können in bestimmten Situationen. Aber hier war das nicht hilfreich. Was gefehlt hat, war ein Abraham, der sagen kann, ja, Gott hat aber gesagt, dass wir auf ihn warten sollten. Gott hat aber versprochen, dass etwas geschehen wird. Vielleicht wäre das ein neues Impuls für Sarah, um darüber anders nachzudenken. Aber hört man nur auf das eine, geht man da drin. Hör also nicht nur Gottes Wort, sondern wenn du das Gefühl hast, es geht in eine gewisse Richtung, sprich es aus auch, weil es dann noch mehr Auswirkungen hat. Ich werde nicht diese nächste Stelle dann noch schauen. Ich gehe jetzt auf den dritten Punkt mit dir. Das dritte Punkt ist, was ist aber, wenn ich die Abkürzung schon genommen habe? Es ist zu spät für mich. Ich kann nicht mehr sagen, ich halte mich davon fern. Ich bin mitten in der Geschichte. Was geschieht? Und das ist eigentlich das, was der Rest unserer Geschichte beantwortet. Was nämlich danach passiert ist, dass Hagar geht in eine Wüste und sie verläuft sich. Und während sie in der Wüste ist, kommt ein Engel. Und der Engel sagt ihr 3 Sachen, die sehr wichtig sind. Für uns alle, die das Gefühl haben, in Abkürzungen zu stecken. Das Erste, was ihr das Engel sagt, ist Folgendes. Der Bote des Herrn sagt zu ihr, du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Ismael nennen, denn der Herr hat auf deine Not gehört. Und dann das Wort Ismael, das hebräische Wort bedeutet, er hört, beziehungsweise er erhört mich. Und das ist vielleicht das Erste, was wir nehmen hier können. Es ist völlig egal, wo du in der Abkürzung steckst. Wenn du zu Gott rufst, er hört dich. Das ist die erste Verheißung. Gott hört auf deinen Schrei. Gott hört auf dich. Weißt du, ich merke immer mehr, oder ich habe manchmal das Gefühl, wir wollen uns von Gott entfernen, wenn wir das Gefühl haben, nicht das zu machen, was er möchte oder was er für richtig sieht. Während das Gegenteil von Gott eigentlich der Fall ist. Er will sich annähern. Er will tiefer in die Beziehung sein mit uns. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind weg. Ich denke, ich habe es wieder besser verstanden als Vater. Es ist viel, wenn mein Sohn sich verletzt und in einem Schockzustand ist und etwas macht, was ihm weh tut. Es ruft stärker nach meinem Bedürfnis, näher zu gehen, in den Arm zu nehmen. Vielleicht will ich das sonst nicht machen. Wir sollten nicht in der Not die Tür verschließen für Gott, sondern gerade da verstehen, dass das Einzige, wonach Gott wirklich strebt im ganzen Universum, bist du. Das Einzige, wonach er sich wirklich sehnt, bist du. Er sagt in seinem Wort, ich liebe dich mit einem ewigen Liebe. Und durch diese Liebe renne ich zu dir. Das sind Worte, die wir nicht hören, oft, wenn wir das Gefühl haben, auf Abwägen zu gehen. Aber das sind die Worte, die Gott spricht. Vergiss es niemals in Abkürzung. Das Einzige, wonach Gott sich sehnt, ist näher zu kommen. Ruf zu ihm. Er wird kommen. Das Zweite, wenn ich darauf bleibe, dann das zweite Wort des Engels war, ich werde dein Nachkommen reichlich mehren. Und das ist zu Hagar. Dass man sie nicht zählen kann in ihrer Menge. Er wird, und er steht jetzt für Ismael, der Sohn, was kommen wird. Er wird ein Wildesel von einem Menschen sein. Seine Hand gegen alle und alle Hand gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vor die Nase. Und hier prophezeit eigentlich, also dieser Engel spricht in die Zukunft von dem Kind und er sagt, seine Brüder werden ihn nicht mögen, aber ich werde ihn stark machen. Ich werde ihn stark machen, gegen diese Brüder zu stehen. Und ich werde ihn stark machen, Widerstand zu machen. Und ihm werde ich auch segnen und reichlich machen. Und du musst ja diesen Kontext vielleicht einfach nur die Zunge gehen lassen. Wir reden hier von einem Kind, dessen Familie verloren ist. Er ist raus aus seiner Familie. Seine Familie will ihn nicht mehr. Ein Kind, der wahrscheinlich, und das ist auch später in der Geschichte, ohne Vater groß werden wird. Ein Kind, dessen Zukunft nicht so glorreich aussah. Und Gott sagt, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan für ihn. Es scheint wie ein Desaster und es ist eine Abkürzung und es ist alles schiefgelaufen, aber ich habe einen Plan. Und das ist die zweite Verheißung, ich denke, für jeden von uns in die Abkürzung. Gott hat einen Plan. Er ist der, der das noch drehen kann, was wir Menschen nicht mehr drehen können. Er ist der, der die empfängt, die Familie nicht mehr empfangen. Er ist der, die an die glaubt, an die niemand mehr glauben kann. Und selbst wenn ich selber das nicht mehr tun kann, er ist der, der das tut. Gott hat einen Plan. Das ist die zweite Verheißung, an dem ich halten soll, wenn ich auf der Abkürzung bin. Und wenn ich diese zwei Sachen habe, dann kann ich verstehen, was zuletzt kommt. Der Engel sagt, kehr zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre Härte. Und hier ist der Punkt, wo ich sage, wieso denn? Wieso zurück am Ort des Qual zu gehen, wo es hart sein wird, wo es schwierig sein wird? Und da ist der dritte Punkt. Erlösung ist nur in der Konfrontation. Du kannst nicht weg davon laufen, das Leben lang. Ja, durch unsere Abkürzungen werden Beziehungen zerstört und man kommt in schwierigen Situationen. Man ist vielleicht die ganze Zeit von anderen, man fühlt sich total schlecht. Aber solange du wegläufst, bist du ein Opfer. Solange du nicht die Konfrontation suchst, wirst du die Last spüren auf deinen Schultern. Solange diese Situation nicht gereinigt wird und du nicht den Mut und den Schritt zum Vergebung machst, wird es immer schwer sein. Er sagt zu ihr, geh zurück und beende die Sache ein für alle Mal. Wenn man die Geschichte später liest, Agar bleibt bei denen nicht bis zum Ende ihres Lebens. Es kommt eine Zeit, wo es tatsächlich ein Auf Wiedersehen gibt. Aber sie ist zurückgekommen, sie konnte die Situation konfrontieren und dadurch den Sieg haben. Du wirst die Sachen konfrontieren. Du wirst dich um Wiedergutmachung mühen. Und das ist wirklich schwer. Weil wenn ich Hagar gewesen wäre, schwanger, und ich weiß, wie hart es war, eigentlich das hebräische Wort, was beschreibt, was Sarai gemacht hat mit Hagar, ist, sie hat sie zusammengebrochen. Sie hat sie demütigt und zusammengebrochen. Das war Psycho pur. Sie sagt, ich soll da dorthin gehen. Das ist nicht gut für mich, das ist nicht gut für mein Kind. Ich denke, der Unterschied hier ist, dass sie weiß, sie muss da nicht mehr allein gehen. Sie darf nicht den Weg wieder allein machen. Sie geht mit Gott an der Seite. Und das ist genau, was Gott uns auch sagt. Wenn ich auf Abkürzung komme und Situationen sind außer Kontrolle gegangen, ich muss sie klären, aber bevor ich das mache, soll ich ans Kreuz vorbeigehen. Ich soll ans Kreuz vorbeigehen, weil das, was ich nicht wieder gut machen kann, das hat Jesus ans Kreuz genommen. Das Böse, was in dieser Situation passiert ist, das ist die Strafe, die er auf sich genommen hat. Das Unmögliche und Schreckliche, was da war, das ist das, wofür er gestorben ist. Und aus seinem Tod schenkt er tatsächlich Kraft zum Erneuerung, zum neues Leben machen. Und er sagt, geh nicht allein, komm zuerst ans Kreuz. Hier findest du vielleicht Vergebung für deine eigene Schuld. Hier findest du Heilung für die Schuld an dich. Und wenn du das hast, dann wirst du merken, du hast die Kraft zu konfrontieren. Deswegen, wenn du hier bist und du hast keine Beziehung zu ihm, lade ich dich am Kreuz, eine Beziehung mit ihm zu gehen, damit du nicht diesen Sachen allein konfrontierst, sondern mit ihm. Und wenn du nochmal hier bist und du bist schon länger Christ und es geht dir vielleicht wie ich und du hast das Gefühl, ich bin auch so oft immer wieder ans Kreuz gegangen und ich gehe und ich bin in versuche die Sachen zu konfrontieren und nach ein paar Tagen bin ich wieder müde. Und es fängt von an und ich will diesen Kreis nicht mehr haben. Immer wieder vom Kreuz in die Situation, vom Kreuz und es ändert sich gar nichts. Dann will ich dich daran erinnern, genau darum geht es. Das Kreuz gibt uns nicht Kraft für die Unendlichkeit. Das Kreuz gibt uns Kraft für den nächsten Schritt. Gerade nur für den nächsten Schritt. Wieso? Damit wir immer wieder zurückkommen. Denn ans Kreuz geht es nicht um eine magische Formel, was uns total ändert. Das Kreuz ist die Geschichte einer Beziehung. Eine Beziehung, die immer wieder gepflegt wird. Eine Beziehung, wo wir immer wieder zurückkommen. Es ist die Geschichte der Abhängigkeit zu Gott. Ein Abhängigsein, was bedeutet, jedes Mal, wenn ich müde bin, komme ich wieder zurück und ich bekomme Kraft, gerade für den nächsten Schritt. Und ich brauche nicht die Kraft für 3, 4, 5 Schritte. Denn ich kann jederzeit, wenn ich keine Energie mehr habe, ans Kreuz kommen. Keine Abkürzung, sondern auf Gott warten. Denn es ist das Beste, was du tun kannst. Ich will dich zu einer Gebetszeit einladen jetzt. Das Lobpreisteam kommt und sie werden ein Musik spielen. Und während dieser Musik oder dieses Lied will ich dich einfach einladen, über das nachzudenken, was ich angesprochen hast. Ja, egal, wo du zu glauben stehst, vielleicht sind es Fragen, die du noch hast. Oder vielleicht sind es Punkte, wo du das Gefühl hast, ich muss jetzt für diese Situation ans Kreuz gehen. Ich brauche die Kraft, um neu zu konfrontieren. Ich habe diese Situation noch nicht abgeschlossen. Ich bin noch nicht davon frei. Vielleicht stehst du vor einer schwierigen Entscheidung und heute hattest du das Gefühl, okay, Gott sagt mir ganz klar, wo ich noch zu warten habe und keine Abkürzung, die ich schon vielleicht dabei war zu nehmen, nehmen sollte. Rede mit ihm darüber. Vielleicht willst du zum ersten Mal Jesus in dein Leben einladen, in eine Beziehung zu gehen. Rede mit ihm wie ein Freund. Aber nimm einfach diese Zeit für ihn und für dich. wo du sprechen kannst in deinem Herz, was dich beschäftigt.